Die Situation wird dadurch nicht verändert, aber das ist auch nicht der Sinn von Humor, sondern man selber rettet sich aus der Situation.
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal geht's darum, wie Lachen und Humor uns helfen, gesund zu bleiben. Zu Gast ist Psychiater, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Volker Busch. Angeblich lachen wir nur 6 Minuten pro Tag und am Arbeitsplatz nur 4 bis 5 Mal täglich. Vielleicht ist manchen Vorgesetzten auch das noch zu häufig, aber Angestellte, die gemeinsam lachen, arbeiten produktiver. Und sie kommen auch besser mit Stress klar. Das zeigen Studien. Aber Humor hilft nicht nur im Job, sondern generell. Und gerade dann, wenn es im Alltag herausfordernd wird, lohnt es sich bewusst nach dem Komischen zu suchen, sagt Volker. Denn wenn wir genug lachen, geht es uns besser. Wieso Komik unser Gehirn entlasten kann, warum ein Fake-Lachen nichts bringt und wie wir selbst in Krisenzeiten unseren Humor wiederfinden, darüber sprechen wir in dieser Folge. Volker, in deinem aktuellen Buch geht es darum, wie wir in herausfordernden Zeiten mental gesund bleiben. Hast du das Gefühl, die Leute sind gestresster als noch vor ein paar Jahren?
Ja, habe ich. Definitiv. Jeder hat so seinen Rucksack natürlich immer zu tragen, gell, weil er irgendwie Probleme in der Partnerschaft hat oder im Job oder hat mal Knieprobleme oder so. Das ist natürlich immer über die Zeit gleich. Aber derzeit ist auch die verrückte Welt da draußen, die einen so ein bisschen Gesundheit kostet. Bei vielen Schlafstörungen oder Kopfkino oder Rückenschmerzen. Das können auch psychosomatisch bedingte Symptome sein aufgrund von Verunsicherung. Das ist eigentlich ein Gefühl, was viele derzeit teilen, wenn sie so in die Zukunft gucken und sich fragen, hey, was kommt da alles auf uns zu? Also ich bemerke schon, dass das zunimmt, ja.
Das, was du beschreibst, beobachte ich auch. Gleichzeitig denke ich auch so, andererseits wissen wir doch auch viel mehr als früher. Also das zum Beispiel, wenn es mir gut gehen soll, dass wir Schlaf brauchen, Erholung, Bewegung, gesundes Essen, das sind so diese Klassiker, das wissen heute viel mehr Menschen als noch vor ein paar Jahren. Warum glaubst du, dass wir trotzdem nicht in der Lage sind, das im Alltag umzusetzen?
Wissen und es im Alltag zu tun sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und der Grund, warum wir viel von dem nicht umsetzen, was vielleicht unserem Gehirn verhelfen würde, zur Ruhe zu kommen, liegt mit Sicherheit daran, dass wir einfach heute eine unheimlich kognitive Gesellschaft geworden sind, die sehr, sehr viel denkt und gleichzeitig sehr viel Information konsumiert. Also diese beiden Dinge machen uns verrückt. Also ganz salopp gesagt, wir lassen immer mehr in unseren Kopf, erfahren immer mehr von der Welt, wollen auch immer mehr wissen und gleichzeitig denken wir immer mehr über die Dinge nach. Und das ist in dieser Summe für uns nicht gut. Dafür ist unser Gehirn auch eigentlich gar nicht gemacht. Unser Gehirn ist in allererster Linie für die motorische Bewegungssteuerung da, also in erster Linie fürs Handeln. Denken macht nicht glücklich. Im Gegenteil, Denken kann eher dazu führen, dass man verkopft bleibt und irgendwann pessimistisch in die Zukunft guckt. Und eine Gesellschaft wie heute, die so viel am Schreibtisch sitzt, vom Computer, abends auf der Couch vor dem Fernseher, die also einen überwiegenden Teil der Zeit dazu nutzt, das Gehirn zu befüllen mit lauter Information, ist eigentlich unnatürlich. Wir müssen uns nicht wundern, dass uns diese Dinge alle im Kopf rumgehen und dass wir abends nicht zur Ruhe kommen und allenfalls im Schlaf das alles verarbeiten, weil das in der Summe einfach zu viel für uns ist. Und ich bemerke bei ganz vielen Menschen, die sich sehr, sehr viel um sich selbst drehen, dass ein Großteil ihrer Gedanken, die sie tagtäglich leisten, sich darum drehen, bin ich gut genug, leiste ich genug, habe ich genug Erfahrung, kenne ich die richtigen Menschen, hole ich genug aus meinem Leben raus, lebe ich gesund genug und so weiter. Das heißt, wir drehen uns heute in vielerlei Gedanken um uns selbst, um unsere Partnerschaft, um unser Aussehen und um unseren Beruf, unseren Status, der sehr wichtig geworden ist. Und all das kann einen Menschen wirklich auch an Grenzen führen. Wir haben bei uns so eine saloppe Redensart, die lautet, wer sich zu viel um sich selbst dreht, der dreht irgendwann durch. Ich habe einige in meiner Ambulanz, die sozusagen sich selbst komplett verloren haben in lauter Gedanken um sich selbst.
Also das heißt, wir müssen nicht immer nur drüber nachdenken, wie wir etwas besser machen können. Wir brauchen auch etwas, was uns dabei hilft, einfach auch mal locker zu lassen. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn es gibt nämlich auch etwas, das unserer mentalen Gesundheit gut tut, was wir im Alltag oft vergessen, nämlich genug zu lachen. Du schreibst, die Wirkung von Lachen, Komik und Humor können wir uns wie eine anti-entzündliche Salbe vorstellen, die wir auf unsere psychischen Wunden auftragen. Bitte erklär mir das mal genauer. Was bewirkt denn das Lachen nun in uns?
Es ist natürlich in erster Linie ein Sprachbild gewesen, weil mir auffiel, und vielleicht kannst du das nachvollziehen oder viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Menschen heute empfindsamer geworden sind. Bei vielen ist die Zündschnur wahnsinnig kurz geworden. Regen sich schnell auf in der Straßenbahn oder in der Supermarktschlange, wenn sie warten, und fahren schneller aus der Haut und sind empörter. Und das kann man vergleichen mit einer inneren Entzündung, Es gibt ein altes Bild von Sigmund Freud, einem alten Psychoanalytiker, den meisten ja bekannt ist, der davon ausging, dass die Psyche wie eine Blase ist, die gefüllt ist, ja, mit dem, was unsere psychische, mentale Verfassung anbelangt. Und diese Blase hat eine Membran, die sie umgibt. Und damit ist sie in Kontakt mit der Umwelt. Und diese Umwelt dringt von außen auf diese Blase ein, auf diese Membran. Und wenn diese Reizflut, diese Informationsüberladung zu groß wird, dann kann diese Membran einreißen und dann wird das Innere der Blase überfüllt mit der äußeren Welt. Und der sprach von gereizten Bläschen. Wer also zu viel Negatives um sich herum sieht und zu viel von negativen Menschen umgeben ist und von zu viel Stress und Hektik und Problemen und Aufgaben und anderen Nöten, wir haben eben über die Gedanken gesprochen, die man sich um sich selbst macht, all das, es ist ja wie von außen, was auf unser Innerstes einwirkt. Das kann eben dann dazu führen, dass wir gereizt sind. Und das zeigt sich dann in solchen cholerischen Reaktionen, dass man so dünnhäutig ist, ne, und so schnell aus der Haut fährt. Also wir sind gereizte Bläschen, um dieses Bild von Sigmund Freud zu übernehmen. Und dann wirkt Humor und Leichtigkeit und Heiterkeit, Fröhlichkeit wie eine antientzündliche Salbe, ja, die wir auf die Haut schmieren, die Membran stabilisieren, wenn man so will. Und das macht uns stabiler. Und das ist etwas, was ich empfehle. Vielleicht ist auch nicht jeder meiner Meinung, aber ich beobachte, dass uns eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit abhanden gekommen ist. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist angesichts dieser furchtbaren Krisen auch gar nicht möglich. Lasse ich als Argument gelten. Andererseits behaupte ich, ist uns diese Leichtigkeit auch schon vor den Krisen eigentlich abhanden gekommen. Wir waren nie als besonders lockeres Volk bekannt. Und dabei sehen wir eigentlich, und das zeigt wiederum die empirische Forschung dazu sehr schön, dass wenn Menschen auch in schweren Situationen mehr lachen miteinander, sich freuen über Kleinigkeiten und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sich selbst und ihre Probleme, ihr Ego nicht immer so bierernst nehmen, sondern auch über sich lachen können, weißt du, mal einen Schritt zurückgehen können, über Missgeschicke, Fehler lachen können, dann kommen wir zur Ruhe und dann können auch Wunden heilen. Und das würde uns, glaube ich, gerade in Deutschland uns allen sehr gut tun.
Also behauptest nicht nur du das, sondern es gibt tatsächlich auch Forschung dazu, dass Lachen uns helfen kann, resilienter in Krisenzeiten zu sein?
Sehr viel sogar. Dass Lachen prinzipiell sehr hilfreich ist, das wissen wir schon lange. Die Ursprünge der Lachforschung reichen in die 60er Jahre zurück. Damals hat man aber nur das Lachen untersucht. Ja? Also wie wirkt es, wenn wir gemeinsam am Stammtisch irgendwie Zoten reißen oder uns Witze erzählen? Ne? Das an sich hat auch eine Wirkung, denn Lachen fördert die Durchblutung und lockert die Muskeln und so. Und man kann auch mal so aufgestaute so Energie rauslassen wie so ein Teekessel, ne, der unter Druck steht und wo man mal Dampf ablassen kann. Aber mittlerweile sind wir schon weiter. Eigentlich ist Humor noch etwas viel Wertvolleres als Lachen. Das ist nicht das Gleiche. Wir vermischen das gerne, aber das ist etwas anderes. Humor geht über Lachen hinaus. Lachen ist sozusagen nur, wenn du so willst, eine Technik. Humor ist eine Einstellung, eine Haltung, eine Kunst, das Leben zu leben, selbst wenn es schwer ist. Also auch in Krisen, wenn mein Partner mich verlassen hat, wenn ich gerade beruflich eine absolute Fehlentscheidung getroffen habe, die mich viel Geld gekostet hat. Und auch wenn ich eine schwere Erkrankung habe, die ich durchmachen muss, trotzdem mein Leben anders zu sehen, aus einer anderen Perspektive und nicht nur aus dem, was mir dadurch versagt bleibt, was mir nicht gelingt, was ich verpasse, sondern aus der Sicht des Komischen, des Positiven, des Guten heraus. Ne? Also für Humor muss man gar nicht laut lachen. Es reicht ein Lächeln, aber eine Haltung, sich selber gegenüber etwas barmherziger und freundlicher und wohlwollender zu sein. Das wäre etwas, woran ich appelliere. Denn dazu gibt es Gott sei Dank seit einigen Jahren sehr viel Forschung. Menschen, die das können, die können in schweren Zeiten, in Krisen auch viel, viel besser Tiefschläge überwinden.
Aber wenn du jetzt auch sagst, Lachen ist eine Technik, Humor ist eine Haltung, da denke ich sofort zwei Sachen. Ist Lachen nicht auch ein Reflex, der einfach ganz unwillkürlich bei Menschen unterschiedlich schnell passiert?
Stimmt.
Und sind wir alle wirklich gleich gut in der Lage, humorvoll zu sein?
Nein, sind wir überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist schön, was du ansprichst, weil da gibt es ja tatsächlich riesige Unterschiede. Ich wollte damit sagen, Menschen, die am Stammtisch zusammensitzen und sich Blondinenwitze erzählen, ja, können herzhaft lachen, aber sie können trotzdem extrem humorlose Menschen sein, weil sie völlig verkrampft auf ihr Leben gucken. Und umgekehrt kann ein Mensch sehr introvertiert sein und vielleicht nicht irgendwie auf einer Feier sofort irgendwie Schlagerhymnen grölen, mit Leuten Arm in Arm miteinander feiern und kann trotzdem ein sehr humorvoller Mensch sein, der das Leben leicht nimmt, weil er es schafft, immer wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das wollte ich damit sagen. Lachen und Humor, sie haben eine Schnittmenge, aber sie sind nicht das Gleiche. Ne? Und du hast völlig zu Recht gesagt, Lachen ist ein Reflex. Dem einen gelingt es schneller und lauter, der andere lacht eher in sich hinein. Und da haben wir Unterschiede und beim Humor auch. Selbstverständlich unterscheiden wir uns alle extrem in der Fähigkeit, uns wieder auszugleichen durch Humor. Manche können es gut und manchen fällt es schwerer. Aber das Schöne ist, man kann das ja trainieren und üben. Und das ist etwas, wo ich auch versuche, im Rahmen meiner Therapie bei Menschen da auch so ein bisschen die Menschen dahin zu schubsen.
Ah, man kann es trainieren, humorvoll zu sein. Spannend. Ich habe ja nämlich neulich mit dem Gagschreiber Peter Wittkamp gesprochen, wie man witziger werden kann. Da gab es schon ein paar Techniken. Mhm. Ist es echt beim Humor genauso?
Nee, eben nicht. Das stört mich auch, wenn wir über sowas reden. Das ist keine Technik, die man lernen kann in einem Seminar, in einem Kurs von Montag auf Dienstag. Witziger zu sein, schlagfertiger zu sein, vielleicht. Aber Humor, also eine spielerische, leichte Lebenskunst an den Tag zu legen, ist viel aufwendiger, ist langfristiger ausgerichtet und braucht auch mehr Geduld. Das kann man nicht üben in einem Wochenendseminar. Man würde das schrittweise entwickeln, indem man beispielsweise zunächst mal damit beginnt, dass Menschen überhaupt erstmal ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Komische im Leben richten. Also ganz konkret, man könnte, und das wäre dann tatsächlich eine kleine Technik, dass man mit ihnen lernt, durch die Straßen zu gehen oder in Situationen, das Komische in Dingen zu finden, in jeden Situation hinzugucken, seine Sinne zu schärfen, also beobachten zu lernen, damit man überhaupt das Aufmerksamkeitssystem, das Wahrnehmungssystem darauf trainiert. Die meisten Menschen entdecken nichts Schönes, weil sie gar nicht hingucken. Es ereignet sich aber jeden Tag etwas Komisches. Man muss es nur wahrnehmen. Also Wahrnehmungsübung, die Sinne schärfen und seine Aufmerksamkeit darauf richten, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gerade in einer Welt wie heute, die die Aufmerksamkeit praktisch immer erstmal auf das Negative richtet, auf das, was nicht gelungen ist, auf das, was, ich sag's etwas salopp, Mist läuft, ja, also nicht gut läuft. Und das erstmal wieder zu schärfen, den Blick dafür zu öffnen, das ist ein erster wichtiger Schritt. Und das kann durchaus ein bisschen dauern auch.
Für wen ist das möglich? Ich kann mir vorstellen, bei bestimmten psychischen Erkrankungen wird das schwierig, oder?
Ja, das ist richtig. Wenn jemand beispielsweise eine schwere Angststörung hat oder eine manifeste Depression, dann würde man mit solchen Übungen in Anführungsstrichen erstmal vorsichtig sein. Dann ist es erstmal wichtig, dass man den Affekt stabilisiert. Das heißt also, die negativen Gefühle ausgleicht durch Therapie, vielleicht auch zwischenzeitlich Medikamente oder die Angst reduziert, damit man erstmal so von der Stimmung auf ein normales Level kommt. Und dann kann man aber durchaus mit diesen Dingen schon arbeiten. Absolut.
Du weißt ja durch deinen Job, wie wichtig das für deine mentale Gesundheit ist. Bist du humorvoller als früher?
Also ich würde das definitiv von mir behaupten. Wir müssten meine Frau jetzt mal als Zeugin der Anklage vernehmen. Aber ich bin sehr humorvoll groß geworden und aufgewachsen und habe immer herzhaft gerne gelacht. Und das habe ich in der Oberpfalz mir hier bewahrt. Ich könnte meinen Job in der Psychiatrie, wo ich doch jeden Tag mit Krisen und schwierigen Lebenssituationen umgehen muss, gar nicht machen, wenn ich nicht lachen könnte. Für mich ist es also ein Lebenselixier schlechthin. Wohlgemerkt nicht über die Menschen lachen. Das ist natürlich nicht der Ansatz, sondern sich mit ihnen über etwas freuen, selbst in einer schweren Situation. Ich weiß, dass das, wenn man das so hört, man immer erstmal denkt, worüber soll man denn sich freuen, wenn man verlassen wurde? Oder was gibt's denn angesichts dieses furchtbaren Krieges am Rande Europas zu lachen? Dagegen kann ich so natürlich zunächst mal nicht widersprechen. Und trotzdem, wenn wir uns in der historischen Forschung mal anschauen, wie Menschen, ganze Gesellschaften in schwierigen Lebenssituationen gelernt haben, die Situation zu wuppen, dann gehörte das Lachen und sich Freuen über Komisches immer dazu. Ich habe zum Beispiel im Buch eine Frau zitiert, wahre Geschichte, die sich mir vorstellte mit Kopfschmerzen. Es war eine ukrainische Mutter mit Kind, die geflüchtet war, als so über Kiew die ersten Bombenangriffe niedergingen. Und die hat mir erzählt, dass sie sich in den U-Bahn-Schächten trafen und dort Schutz suchten. Die weinten auch miteinander und lagen sich in den Armen, trösteten sich. Aber sie lachten auch unheimlich viel. Und zwar über die Politiker, ja, also satirisch, bitterböse. Und das brauchten sie auch. Das gab ihnen Kraft. Das führte dazu, dass sie miteinander in einem Boot saßen. Man verteilte die Last so ein bisschen aufeinander um. Und man freute sich gemeinsam über etwas und wir alle gegen die da oben, so ein bisschen nach dem Motto. Also es ermächtigte sie auch auf eine gewisse Weise. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht verlieren oder vergessen dürfen, dass das Komische in Dingen zu finden, auch in schwierigen Situationen, etwas Wichtiges ist, weil es unsere Seele ausgleicht.
Wie gelingt dir denn das? Also, wenn du mal einen schwermütigen Tag hast?
Ich suche danach.
Aktiv, wirklich?
Ja, aktiv. Früher war es eher eine Pull-Technologie. Ich habe es also ziehen müssen, weil ich meine Sinne auch erst schärfen musste. Aber mittlerweile ist es so eine Push-Technik. Also mir fällt das richtig auf, als würde der Himmel oder das Schicksal es mir sowieso irgendwie immer schicken. Wenn es was Komisches gibt, eine Situation, ich bin der Erste, der es entdeckt.
Okay. So. Das heißt aber auch, du musst wirklich ja in der Lage sein, in schwierigen Momenten auch ein Stück zurückzutreten und zu sagen, hey, stopp. Jetzt brauche ich meinen Perspektivwechsel.
Genau. Wenn wir Beispiel, ich habe gestern die Nachrichten geguckt, da kam ein kurzer Ausschnitt darüber, dass momentan, was die amerikanische Präsidentschaft anbelangt, beide Optionen nicht ganz unriskant sind. Ne? Denn einerseits haben wir einen demokratischen Präsidenten, der sehr alt ist, und andererseits haben wir einen republikanischen Kandidaten, der unberechenbar ist und sicherlich nicht das Beste für die Welt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das kann dann traurig stimmen, dass diese beiden Herren das Beste zu sein scheinen, was die USA zu bieten hat. Und andererseits hat auch das etwas Komisches. Also man muss sich mal vorstellen, dass zwei Vollpflegefälle sich um die amerikanische Präsidentschaft bewerben. Und das zum zweiten Mal, das hat schon auch was Komisches. Mhm. Der berühmte Kabarettist Karl Valentin, der hat mal was Schönes gesagt, nämlich: eine Sache hat immer drei Seiten. Eine gute, eine schlechte und eine komische. Ne? Genau. Und ich glaube, diese komische, die dürfen wir nicht übersehen.
Aber würden jetzt nicht Menschen, denen es schwerfällt, in so eine humorvolle Haltung zu kommen, direkt sagen, ja und, was bringt's mir, darüber zu lachen, wenn der eine vielleicht einen Krieg provoziert und der andere fatale Entscheidungen trifft?
Das ist ganz einfach. Die Situation wird dadurch nicht verändert, aber das ist auch nicht der Sinn von Humor, sondern man selber rettet sich aus der Situation. Die Leute denken immer, ein Gefühl ist nur dann sinnvoll, wenn es die Außenwelt verändert, wenn es die Situation verändert. Das ist aber nicht der Ansatz. Es soll mich stabilisieren, damit ich in der Welt nicht untergehe. Schau, ich bin Papa von zwei Kindern. Meine Kinder brauchen mich, sind noch recht klein, mich als Vorbild und als starke Schulter. Sie lehnen sich an mich an. Und ich kann in dieser schwierigen Krisenzeit jetzt nicht mitschwingen mit dem Pessimismus und der Negativität, weil ich es sonst auf meine Kinder übertrage. Ich würde meiner Verantwortung nicht gerecht werden. Anderes Beispiel, meine Patienten verlangen von mir Stärke. Sie kommen zu mir, weil sie schwach sind und brauchen Hilfe. Und da kann Humor mir helfen, nicht unterzugehen. Noch einmal, ich kann das Dilemma mit den amerikanischen Präsidenten nicht verändern, aber ich kann stark bleiben und damit meiner Aufgabe gerecht werden.
Du hast jetzt heute im Podcast schon mehrfach gelacht. Angeblich lachen wir hier in Deutschland circa 20 Mal pro Tag. Ist es jetzt viel, wenig? Ist es überhaupt entscheidend?
Fakt ist, dass wir, es bezieht sich auf eine englische Umfrage, 20 Mal etwa am Tag lachen. Fakt ist, dass es weniger ist, als wir als Kind lachen. Das kann man relativ gut sagen. Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht. Also je älter wir werden, desto weniger lachen wir, was an sich schon Grund genug wäre, mal drüber nachzudenken, das zu verändern. Ob es jetzt über die letzten Jahrzehnte wirklich weniger wurde, ist ein bisschen anekdotisch, kann man nach ganz harten wissenschaftlichen Kriterien nicht sagen. Interessant ist aber etwas, und das wiederum ist gut untersucht, dass wir im europäischen Vergleich als Deutsche für relativ unlustig gehalten werden. Wusstest du das?
Ja, die Haltung ist mir im Ausland schon häufiger begegnet.
Ja, okay, ja, aber das ist tatsächlich unter, glaube ich, 20.000 Menschen befragt und Deutschland schnitt als unlustigstes Land.
Okay,
ab.
Das ist so krass, das wusste ich wirklich
traurig,
nicht.
Ne? Ich weiß nicht, ob wir den letzten Platz im Eurovision Song Contest jemals wieder verlassen, aber doch zumindest in der Lachstatistik sollten wir es besser machen.
Ist es dann jetzt entscheidend oder worauf kommt es an, damit das Lachen seine positiven Wirkungen auf uns entfalten kann? Ist es eher die Quantität, die Qualität?
Nein, ich glaube, das ist alles viel zu technisch. Wir müssen es uns erlauben. Ich glaube, wir müssen uns einfach trauen, Leichtigkeit zu finden in Situationen und diesen Perspektivwechsel uns zuzugestehen. Wenn ich den Erfolg in meinem Leben nur danach bemesse, welche Ziele ich erreiche, was ich heute alles geschafft habe, was all an Wünschen und Vorstellungen, die ich in meinem Kopf habe, erreicht wurde, boah, dann komme ich wahrscheinlich nie ins Lachen, weil es immer bleibt was übrig, was ich noch erledigen muss und tun muss. Wenn ich mein Leben aber anders betrachte, sage, okay, ich werde 80 Jahre, kann eh nichts mitnehmen in die Kiste. Ich kann eigentlich nur versuchen, in meinem Leben meinen lieben Menschen was Gutes zu tun, vielleicht einen verantwortungsvollen Job zu haben und auch Freude zu haben im Leben, und setze mein Leben unter diese Überschrift. helfe, wo ich kann und lasse locker, wo es geht, dann komme ich zu einer ganz anderen Lebenseinstellung und dann habe ich auch eher den Raum dazu. Also es hat weniger mit der Quantität, der Qualität des Lachens zu tun, sondern mehr mit der Erlaubnis, es sich zuzugestehen, selbst wenn es mal schlecht läuft.
Aber ist es wirklich nur die Haltung? Es kursieren ja auch so Empfehlungen wie, wenn ich dich freundlich angucke, komme ich in eine wohlwollendere Haltung, und ich mache das gerade und habe schon das Gefühl, dass es auch so ist.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt aber sage, Volker, da spüre ich gerade keine Veränderung, aber es bringt dich immerhin zum Lachen, schön. Aber dann gibt's ja auch sowas wie Lach-Yoga oder Lachseminare. Und da wird ja auch, soweit ich weiß, ohne Humor gelacht. Und
ja,
einige
gut.
Teilnehmer sagen ja schon, dass ihnen das hilft.
Ja.
Ist das nicht untersucht?
Ich tue mich immer schwer, damit das zu beurteilen, weil es wirkt dann so von oben herab. Und wenn Menschen sich zusammentreffen und mit dem Lach-Yoga Spaß haben, dann kann es ja nicht falsch sein. Ne? Insofern wäre ich da also vorsichtig, das zu kritisieren. Ich bin nur skeptisch, weil ich glaube, dass das motorische Lachen, das völlig sinnentleert ist, also praktisch nur davon gekennzeichnet ist, dass wir die Muskeln entsprechend anspannen, dass das unterm Strich wenig Effekt hat. Denn entscheidend, und das hat uns die Humorforschung gezeigt, ist immer der lustige Gedanke dahinter, der dann von mir aus auch zum Lachen führt. Aber das Lachen ist ja nur der Ausdruck dessen, was als Gedanke dahinter steht. Und wenn ich jetzt nur völlig gedankenlos motorisch mich anstrenge zu grinsen, dann ist der Effekt gering. Er ist nicht null. Denn es gibt tatsächlich Untersuchungen, wir haben in Regensburg auch das ein oder andere dazu selber publiziert, dass es auch eine Rückkopplung gibt von Körper zum Geist. Soll heißen, die Körperhaltung, zu der auch das Lachen im entferntesten Sinne gehört, hat einen Einfluss auf die Stimmung. Wenn ich also ein grinsendes Gesicht mache, haben Studien mal gezeigt, dann finden wir anschließend Witze, die wir lesen, auch etwas lustiger. Also es scheint auch eine Rückkopplung zu geben, soll heißen, ein lustiger Geist führt nicht nur zum Grinsen, sondern ein Grinsen führt auch zu einem etwas leichteren Stimmung, aber der Effekt ist nicht sehr groß. Man darf das nicht überschätzen. Schöner wäre, wir würden in Situationen, wo wir uns gerade gestritten haben, wo wir gerade komplett versagt haben, ja, oder wo wir im Stau stehen und einen Termin nicht wahrnehmen können, der uns wahnsinnig wichtig gewesen wäre, dass wir uns von mir aus kurz ärgern, aber dass wir ganz schnell auch das Positive, das Schöne, das Gute darin sehen und das Lustige wiederfinden. Und dann finden wir auch automatisch zum motorischen Lächeln. Aber es muss in der Reihenfolge sein. Erst der Gedanke, dann der Ausdruck. Beim Lach-Yoga bin ich überzeugt, hilft den Menschen nicht die Gesichtsverzerrung, sondern letztendlich, dass da Menschen miteinander zusammen sind, sich mögen, miteinander lachen und dann übereinander lachen, weil es so komisch aussieht. Und dann sind wir wieder bei dem Gedanken.
Okay, also zusammenkommen und Spaß haben, auf jeden Fall eine sinnvolle Empfehlung in Krisenzeiten.
Ganz genau.
Grinsen kann zwar helfen, in eine Haltung zu kommen, aber erst in die Haltung zu kommen und dann zu grinsen, ist noch effektvoller.
Absolut.
Und wenn du schon sagst, gemeinsam übereinander zu lachen, was ist denn jetzt eigentlich besser? Über die anderen zu lachen, über mich selber zu lachen oder auch am besten gar nicht drüber nachdenken? Hauptsache, man hat Spaß.
Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Humorstile und charmanter wirkt man natürlich beim anderen, wenn man über sich selbst lacht. Also gerade diese, was wir so Selbstironie bezeichnen, hat eine besondere Kraft. A, auf uns selber, wenn ich über mich selbst lachen kann ein bisschen, nicht auslachen, ja? Also über meine Figur, die mir nicht gefällt, muss ich mich nicht verlachen, aber über meine kleinen Missgeschicke und Fehler und dass nicht alles perfekt ist, wenn ich darüber lächeln kann und sage, ich bin trotzdem wertvoll und kann darüber auch einen Witz machen, dann hat das auf mich eine besondere Kraft. Und jetzt kommt das Schöne, es wirkt auch sehr imponierend auf den anderen. Also gerade bei Frauen übrigens wirkt die ein Mann, der selbstironisch ist und nicht so narzisstisch verkrampft posiert, sondern über sich selbst sagt, sehr sexy. Und vielleicht ist das eine Motivation für uns Männer, daran auch zu arbeiten.
Ist es gerade aber auch so dieses, wenn du jetzt sagst, um bei anderen zu überzeugen, ist das nicht eine schwierige Gratwanderung? Also ich kenne auch Menschen, wo ich sage, ich glaube, die sind durchaus in bestimmten Punkten unsicher und machen da sehr viele Scherze über sich, dass es nicht manchmal auch wichtig ist zu erkennen, wann es vielleicht zu viel ist, wann es nicht sinnvoller wäre zu erkennen, wann so eine eher eine Kränkung für mich selbst ist?
Ja, stimmt. Also es gibt eine schöne Redensart, die lautet, man sollte sich nur so lange durch den Kakao ziehen, solange man sicher sein kann, dass er danach auch noch schmeckt. Sehr schöner Satz, der eigentlich alles beschreibt, was du gerade schon sehr schön zusammengefasst hast. Also wenn man krampfhaft sich selbst ins Lächerliche zieht, weil man denkt, man muss jetzt über sich selbst lachen, aber in Wahrheit kasteit man sich für das oder man mag sich für etwas nicht, dann ist das inkongruent, dann nützt es nichts. Also Beispiel, jemand hat starkes Übergewicht und hasst sich dafür und er fängt jetzt an, blöde Witze über sich selbst zu machen, weil man denkt, in der Öffentlichkeit wirkt man dann besonders charmant. Das hat in der Tat keine positive Wirkung, weder auf den anderen noch auf mich selber. Das hat eher was Selbstdestruktives und dann kann Humor auch schnell nach hinten losgehen. Das ist etwas, was auch Teil meiner Therapie ist, Menschen klarzumachen, dass der Wert eines Menschen sich doch nicht danach bemisst, was er alles kann, was er alles weiß, weil er alles darstellt. Sondern jeder Mensch, egal wie er aussieht, egal was er kann, was er Kluges oder nicht Kluges sagt, trägt einen Wert in sich. Und wenn wir das versuchen, Menschen zurückzugeben, dass sie einen Selbstwert spüren und stolz sind auf sich, was sie können, dann können sie auch in diesem Moment leichter über Missgeschicke lachen oder über das, was vielleicht nicht so perfekt ist. Deswegen ist das ein langer Weg. Deswegen reicht eben auch kein Lach-Yoga, ne? Weil das eigentlich Selbstwerttherapie ist. Das ist ein Weg, den muss man entwickeln. Und das braucht etwas Zeit. Das kann man eben nicht in der Zeitschrift schnell mal irgendwie durchlesen, Artikel, und dann kann man das. Oder, wie ich eben schon sagte, ein Wochenendseminar machen. Da braucht man etwas Zeit. Aber das ist eigentlich das Ziel, dass wir über uns selbst lächeln können, weil wir spüren, egal was wir nicht gut machen, egal was wir nicht gut können, egal was wir nicht haben, trotzdem sind wir wertvoll und wichtig für viele andere Menschen.
Das ist aber eigentlich auch ein ganz guter Anzeiger, mit welchen Macken oder Schwächen wir von uns schon ganz gut klarkommen und wo wir vielleicht nochmal hinschauen können.
Ja, natürlich, absolut, genauso ist es, ja.
Mir persönlich fällt es im Rückblick oft leichter, über mich selbst zu lachen. Also damit bin ich auch, glaube ich, nicht allein. Mir hat das Reisen da total geholfen, besser über mich selbst lachen zu können, weil da eigentlich immer irgendwas schief geht. Und mittlerweile sage ich auch im Urlaub manchmal direkt zu meiner Frau so, ha, siehst genau, du, die nächste Anekdote, stimmt, da lachen wir bestimmt in 2 Wochen drüber, vielleicht jahrelang. Ich habe auch gerade zum Beispiel ziemlich schnell ziemlich viel renoviert, weil ich umgezogen bin und habe mich dabei dann auch dummerweise mehrfach verletzt. Und jetzt bei der Kita-Eingewöhnung war mein blauer Daumen morgens im Morgenkreis die Attraktion. Da musste ich auch über mich lachen. Also ein Tipp von dir lautet ja, blicken Sie mit der gleichen Heiterkeit nach vorn, mit der Sie später voraussichtlich zurückblicken. Aber wie gelingt das?
Du hast den Weg vorgegeben. Jeder von uns kennt die Erfahrung, die du gerade so schön mit uns geteilt hast. Zurückblickend ist das meiste lustig. Im Vorfeld ist uns das nicht klar. Und natürlich ist es auch nicht schön, wenn du dir den Hammer auf den Finger haust. Das tut dir erstmal weh. Es ist auch völlig normal, dass du dich ärgerst und dass es weh tut und dass du die Situation nicht gewollt hast. Und trotzdem führt es dazu, dass es lustige Geschichten sind, die du mit deinen Kumpels irgendwie in der Kneipe erzählst oder in dem Morgenkreis im Kindergarten. Das deckt sich mit den Lebenserfahrungen der meisten Menschen. Das, was Komisches passiert in unvorhergesehenen, ungeplanten Situationen, ist der Nährboden für die schönsten Geschichten, die man sich später erzählt. Und wenn man das weiß, dass man meist in ein paar Jahren zurückblickend sowieso drüber lachen wird, dann kann man es eigentlich auch gleich schon tun. Und das ist, glaube ich, die Kunst, nicht erst zu warten, bis man das jemandem erzählt mit einem Lächeln auf Gesicht, sondern in dem Moment sehr, sehr schnell bereits es in eine komische Situation umwandelt. Das ist die Kunst. In der Situation ganz bewusst sich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich die Situation anders sehen, aus einer anderen Perspektive draufschauen und mich wieder in eine Good Humor, in eine Balance bringen.
Okay, es ist eigentlich die entscheidende Möglichkeit, für eine Unterbrechung zu sorgen, ja, locker zu lassen, für einen Perspektivwechsel zu, richtig, sorgen. Also es ist im Grunde gar nicht die Frage, wie gelingt dir der Perspektivwechsel, weil die Antwort ist dann mit Humor.
Ja, mit Humor. Und der Humor ist immer Perspektivwechsel. Das ist die Kunst, immer, er bringt das dann automatisch mit und gleichzeitig entsteht die tolle Geschichte plus Facebook-Posting, was wahrscheinlich 1000-fach geliked wird, wenn einem das wichtig ist.
Ah, aber das bringt schon wieder ins negative Denken, ja, in, stimmt, den Druck, in den Stress. Schon wieder in den Stress. Mach das nicht, Volker, mach das nicht. Ich danke dir für deine Zeit. Danke,
schön,
fürs Gespräch.
Ich danke dir auch. Dankeschön.
Und weitere Infos zum heutigen Thema gibt Volker Busch in seinem Buch Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten, sowie in seinem Podcast Gehirn gehört. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wofür braucht ihr noch neue Ideen oder habt ihr einfach Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir gern an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 0800 29 182. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gerne in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Lüx und Sandra Sperber, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.